Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die World Open 2025 haben ihren Sieger gefunden. John Higgins hat seine Titeldurststrecke, seine bitteren vielen Momente der letzten Jahre hinter sich gelassen und erstmals seit der Players Championship 2021 wieder einen Titel geholt, also einen Ranglistentitel. Wie das zustande kam in einem, nicht immer absolut hochklassigen Finale gegen Joe O'Connor, darüber werden wir hier sprechen. Und das tun wir bei Total Clearance zum Sonntagsbrunch mit Kati. Moin!
Hallo Christian! Jetzt haben wir wirklich einen Titel für John Higgins gesehen. Dass wir das nochmal erleben durften, dass er vor allem das nochmal erleben durfte, freut mich wirklich von Herzen. Ich meine, wir haben hingefiebert auf dieses Finale, wir haben uns überlegt, für wen wir eigentlich sind, und es war, finde ich, unmöglich, sich da eigentlich im Vorhinein festzulegen, weil Joe O'Connor hätte das auch so verdient, hier den Titel zu holen. Aber nach der ersten Session, muss ich ganz ehrlich sagen, Christian, war ich rein im Team John Higgins, tut mir sehr, sehr leid, aber da dachte ich mir, okay, wenn John Higgins das jetzt noch verliert, dann wieder wegen so einer Konditionsproblematik, und das wollte ich einfach nicht, dass ihm das wieder passiert, und es ist ihm nicht wieder passiert, er hat es über die Ziellinie gebracht. John Higgins holt sich einen großen Titel nochmal hier bei den World Open, und wir freuen uns alle mit ihm über diese, ja, sehr besondere, schöne Trophäe und auch über das schöne Plüschtier.
Es war ein gutes Match. Es war nicht das spektakulärste mit jetzt sagen wir mal ganz vielen bahnbrechenden Momenten und super genialen Breaks. Es gab viele, viele hohe Breaks, aber es gab auch viele Phasen, wo man so dachte, okay, könnte vielleicht noch ein bisschen mehr kommen. Und vor allem das Problem dieses Finals war dann eigentlich, dass es leider viel zu früh entschieden war. Nämlich ehrlicherweise fast schon zum Mid-Session-Interval, aber spätestens dann mit dem fünften Frame, über den wir dann sprechen werden. Also das war leider so ein bisschen das Problem, was sich dann auch durch die zweite Session zog, weil man trotzdem Joe O'Connor dann nochmal so ein bisschen rankam, eigentlich nie das Gefühl hatte, dass dieses Match eventuell noch einen anderen Sieger erfahren könnte.
Naja, John Higgins hat schon gesagt, dass er ein bisschen Angst hatte vor dem Comeback, ne? Ich auch, bin ich ganz ehrlich, weil ich dachte mir, Gott, jetzt nicht wieder, ne? Und wir hatten alle dann so ein bisschen Neil Robertson vor Augen und das Finale und überhaupt die ganzen bitteren Finals für John Higgins in den letzten Jahren. Aber diesmal nicht. Diesmal hat er es durchgezogen, und wie gesagt, das sind gute Nachrichten einfach für den Snookersport. Kann man auch mal so sagen. Eigentlich fing, also ich weiß nicht, Joe Connor, erster Frame, eine 63 gespielt, aber wer holt sich den Frame auf Schwarz? John Higgins. Aua. Das war schon so ein leichtes Vorzeichen in dem Match, dass dir das mal passieren wird im Match gegen John Higgins. Über die Distanz ist, glaube ich, leider irgendwo ein Naturgesetz, oder dass du irgendwann mal kurz vor dem Frameball zusammenbrichst und dann John Higgins sich den Frame klaut. Aber muss das in Frame 1 sein? Da habe ich an der Stelle mich schon gefragt, was Joe O'Connor da macht und warum er das im ersten Frame direkt so gestaltet. Und dann in Frames 2 und 3 kam er ja gar nicht an den Tisch. Das war ja wirklich John Higgins Einbahnstraße mit einer 82 oder 62. Das heißt, der hat sich so richtig warm gespielt, der John Higgins. Joe O'Connor konnte dann zum Glück hier diesen vierten Frame ins Mid-Session-Interval retten, zu einem 1:3 dann immerhin. Und machte sich dann, du hast es schon angesprochen, im fünften Frame auf, das nochmal besser zu reparieren, ne, Richtung 2:3. Spielte eine 61, verschoss den Frameball. Eieiei, was machte John Higgins mit 63?
Es ist ein Naturgesetz, oder? Es ist ein Naturgesetz. Seit 200 Millionen Jahren weiß die Menschheit, du darfst gegen John Higgins einen Frameball nicht verschießen, weil es wissen alle, was kommt. Es ist einfach so. Schon der erste Spieler, der jemals einen Stock in der Hand hatte und damit einen kleinen Ball berührt hat, wusste, ich darf John Higgins nicht nach einem verschossenen Frameball an den Tisch lassen.
Hundertprozentig. Ich habe noch nie überhaupt einen Ball gelocht und weiß, ich darf John Higgins nicht nach einem verschossenen Frameball an den Tisch lassen. Ja, und Joe O'Connor hat das gemacht, und Matthias Breuschner meinte auch auf Eurosport, dass das Match jetzt vielleicht schon entschieden ist. Und ja, das Gefühl hatten wir dann alle, weil John Higgins einfach sich aufmachte, zu dieser Clearance. Und das ist einfach, das macht halt auch niemand so gut wie er. Ne, du merkst so, okay, ne, der kommt jetzt an den Tisch, aber der geht jetzt nicht einfach an den Tisch. Der hat so einen Rucksack dabei, wirklich wie so auf so einer Wanderung. Der hat einen Rucksack dabei, hat so einen schönen frisch gepflückten Apfel sich eingepackt, eine Thermoskanne mit ein bisschen Tee und einen Wanderstock und dann geht's los. Und dann geht's nämlich nur noch bergauf und dann wird dieses kleine Tor aufgemacht und dann wieder verschlossen. Dann hüpft man über diesen Bach drüber und ach, da ist ein bisschen stolperig, gar kein Problem. Ne? Da macht man ein paar größere Schritte und ist wieder voll drin im Tritt. Und dann irgendwann ist man auf dem Gipfel und das ist absolut klar und abzusehen. Da führt ein sehr klar abgegrenzter Weg hin und den beschreitet man mit Ruhe, mit Bedacht, mit gut zusammengehaltenen Nerven. Und dann irgendwann ist man oben und bewundert die Aussicht und sieht, dass man höher steht als der Gegner, als alle anderen, weil man einfach den einen Punkt mehr gesammelt hat. Oder in dem Fall waren es ja 3 Punkte Vorsprung, mit denen John Higgins diesen Frame gewonnen hat. Also es ist einfach immer ein absolutes, ja, nicht nur Naturgesetz, sondern auch ein Naturschauspiel, John Higgins dabei zuzusehen, was er da macht. Ja, der hat auch nicht damit aufgehört. Der hat nicht mehr aufgehört, Christian. Der hat nicht mehr aufgehört, Snooker zu spielen. Und das ist ja genau das, was ihn in anderen Finals vom Sieg abgehalten hat, dass er irgendwann einfach aufgehört hat, Snooker zu spielen. Es war irgendwann, war der Ausfall da, irgendwann hat es nicht mehr funktioniert. Nee, da hat er direkt weitergemacht. Frame 6, eine 68, Frame 7, eine 70. Ja, und das sind alles Breaks, die einfach super schön anzuschauen sind. Jetzt hat es immerhin Joe Connor noch geschafft, sich den 8. Frame irgendwie herzuretten in dieser Session, hat also jeweils den letzten Frame vor Mid-Session Interval und den letzten Frame der ersten Session gewonnen. Ja, aber das ist halt wieder ein Fall für Christian. Du kannst ein Match in der ersten Session noch nicht gewinnen.
Ja, aber man kann es schon in der ersten Session verlieren und genau das hat Joe Connor ja dann auch leider gemacht und was sich leider auch durch das Match durchzog, abgesehen von der Tatsache, dass du ein 1-6 und dann ja auch das 2-6, das holst du einfach nicht mehr auf gegen einen so alten Haudigen wie John Higgins, der mit allen Wassern gewaschen ist, das schaffst du einfach nicht. Gerade nicht auf dem Weg zum ersten Titel, würde ich jetzt zum Beispiel zumindest mal behaupten. Und was sich aber auch durch das Match zog, ist, dass Joe O'Connor zu viele Chancen brauchte, um die Frames sicher zu machen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er in vielen Frames, die John Higgins holte, keine Möglichkeiten hatte. Nein, Frame 6, 7 und auch den 8., den er dann geholt hat, hat er eigentlich auch viel zu viele Chancen gebraucht, um den sicher zu machen. Und auch in der Abendsession, er hat nur einen Frame aus der ersten Chance heraus dann mal gewonnen. Das war Frame 11 mit einer 70. Es dauerte einfach zu lange und John Higgins nutzt dann halt einfach auch die Chancen phänomenal gut aus. Und so ist der Sieg dann am Ende, dann muss man auch so sagen, dann halt leider verdient.
Leider verdient, Christian, total.
Aus Sicht eines Joe O'Connor muss man das ja sagen. Also ich meine, wir hätten ja, nun komm, wirklich beiden den Titel gegönnt. Joe O'Connor ja auch in seinem zweiten Finale jetzt hier. Der hat so fantastisches Snooker gespielt. Die Woche hat Sean Murphy, der bis dahin alles kurz und klein gespielt hat, aus der Arena gepfeffert mit 5-1, hat Judd Trump geschlagen. Also Joe O'Connor hätte das auch verdient gehabt. Und die Niederlage ist jetzt halt doppelt bitter für ihn. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber insofern, ja, ich bleib bei dem leider.
Okay, nee, ich bleib natürlich auch bei dir, was das angeht, Joe Connor auch entsprechend zu loben. Ja, auch, ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen, gebe ich gerne zu, ein bisschen, ja gut, hat er jetzt gerade noch geschafft, den einen Frame zu holen vom Mid-Session Interval und den einen Frame am Ende der ersten Session. Aber das war ja auch Arbeit. Ja, gerade weil eben das mit den ersten Chancen nicht funktioniert hat. Und da hat er ja auch teilweise Snooker gelegt, das war göttlich. Da hat er John Higgins richtig in die Bredouille gebracht. Da gab es gar keinen Ausweg mehr für John Higgins. Und das ist ja auch was man mit dem erstmal machen muss. Und da hat Joe Connor auch wieder gezeigt, dass er eigentlich dieses Komplettspiel auch hat. Es war wirklich die Chancenverwertung gestern und dann ist das Match ihm wirklich entglitten. Er hat ja dann auch nochmal sich bravourös zurückgekämpft, ne? Eben Frames 10 und 11, eine 71 und eine 70 gespielt. Dann musste er aber wieder einstecken, dass sich John Higgins 2 Frames geholt hat, unter anderem ja auch mit einer 94, die dann das höchste Break des Finals sein sollte. Also ein Century Break haben wir, na stimmt ja gar nicht, wir haben ja am Schluss noch einen Century Break gesehen, Christian, im letzten Frame. Das Suro hat das ja natürlich beendet.
Das ist klar, dass du das sagst, weil den letzten Frame-Min sieht man in den Scores immer nicht, dann vergisst man das schnell.
Ja, also eigentlich ja nicht. Also ich war dann wieder bei dem Plüschtier, bin ich ganz ehrlich, das hat mich abgelenkt von dem letzten Sentry Break, aber natürlich, jetzt kommt es mir wieder, es werden mir wie Schuppen von den Augen. Na klar, John Higgins ist natürlich im letzten Frame nochmal, wie man als Champion halt so ein Turnier auch beendet mit einem Sentry Break, das ist klar. Also die höheren Breaks kamen einfach von ihm, aber auch davor hatte Joe Connor sich nochmal rangekämpft, ne? Und das hat den, ich finde, das hat den John Higgins auch dazu bewogen, erst dieses Sentry Break zu spielen, weil er gemerkt hat, oha, ich spüre langsam doch den Atem von Joe Connor. Ne, der als der mal bei 6 Frames dann plötzlich war. Ja, und ich habe schon Finals auf dümmere Art und Weise verloren. Ne? Und dann hat er aber die 100 ausgepackt. Ja, natürlich, die war toll. Das war auch so ein schöner Schlusspunkt. Einfach auch emotional. Das hat es auch noch gebraucht. Ich meine, so ein Finale ohne Century Break ist dann doch nicht das Richtige.
Ja, und am Ende hat er dann auch den Titel in die Trophäe in die Höhe recken können, die tatsächlich auch ganz gut aussah. Die Trophäe ist ja auch nicht immer so gesagt bei Snooker-Pokalen. 10-6 gegen Joe O'Connor. Erster Titel jetzt seit der Players Championship 2021. 32. insgesamt für John Higgins. Rückt da jetzt bis auf 4 an Stephen Hendry ran. Ob er den noch einholt, ist eine andere Frage. Für Joe O'Connor heißt es weiter warten. Auch sein zweites Ranglistenfinale hat er verloren, aber dort war er zumindest deutlich näher dran als im ersten Finale. Und ich hoffe, Joe O'Connor kann das Positive mitnehmen, denn Problem für ihn ist, er hat sich jetzt zwar wieder in die Top 32 gespielt und den größten Zahltag seiner Karriere jetzt auch mal gehabt mit 75.000 Pfund, die er jetzt mitnimmt für den Sieg, für das Finale. Aber, er verpasst die Players Championship und das mega bitter um 3 Plätze. Also ist er jetzt auf Platz 19. Und das heißt, es ist für ihn jetzt auch das letzte Match vor der Weltmeisterschaft gewesen.
Ja, ist verrückt, oder? Und ich finde, bei den World Open ist es einfach extra verrückt. Da machen die Quali vor Weihnachten und die World Open zählen dann nicht in den Grand Prix rein, aber für die Players Championship. Und da, also man hinterfragt ja schon viel, gerade mit dieser Turnierserie, die uns jetzt noch bevorsteht, die zwischen uns und der Weltmeisterschaft steht, wie ich es eigentlich fast empfinde. Also Joe Connor jetzt hier wirklich ein gutes Beispiel dafür, was auch irgendwo falsch läuft mit dieser Turnierserie, weil es halt ja sehr willkürlich ist. Ich meine, der hätte jetzt Zeit gehabt, nach Hongkong zu fliegen, das hätte der hinbekommen. John Higgins fliegt da ja offensichtlich auch hin nach dem Finale. Und jetzt ist er ganz raus und das ist einfach irgendwie seltsam. Die World Open ist so ein bisschen das Feigenblatt, oder? Dass man nicht sagen muss, dass es nur die Möglichkeit gibt, sich eigentlich von der vom Grand Prix in die Players Championship reinzuspielen, weil es hätte ja noch die World Open auch gegeben, die nur für den einen zählen. Also das ist doch alles, das ist doch alles nicht mehr richtig.
Nee, herzlich willkommen in der Saisonphase, wo wir jetzt bis Mitte April nur noch die gleichen Spieler sehen werden. Denn das Teilnehmerfeld steht fest. Wobei jetzt ein Spieler noch dazu kam, ganz spontan gestern. Nicht ganz unerwartet, muss man aber ehrlicherweise sagen. Hossein Wafai ist jetzt noch in die Top 32er-Riege vorgerückt, nachdem Ronnie O'Sullivan für den World Grand Prix abgesagt hat.
Ja, ich bin jetzt sehr persönlich kein großer Hossein Wafai-Fan. Trotzdem gut, dass Ronnie O'Sullivan so abgesagt hat, dass man das nachbesetzen konnte. Ich finde es interessant, dass er abgesagt hat. Ich hätte es mir durchaus vorstellen können, dass er Hongkong spielt, einfach weil Asien, ne? Und bessere Hospitality für die Spieler. Wir wissen es so, er liebt sowas, aber natürlich, er hat Probleme mit der mentalen Gesundheit und das macht dann vor sowas auch nicht halt. Also, gute Besserung wieder mal an Ronnie O'Sullivan, der jetzt auch dieses Turnier verpassen wird. Ich hoffe doch, wir sehen ihn bei der WM, bin ich schon ehrlich. Also, ich meine, Ronnie O'Sullivan im Crucible, das gönne ich jedem Ronnie O'Sullivan-Fan.
Das ist jetzt natürlich die große Frage, ne? Dadurch, dass er beim World Grand Prix nicht dabei ist, wird er auch die Players Championship und Tour Championship auf jeden Fall verpassen, wenn er denn für die nicht auch abgesagt hätte. Aber ja, das ist jetzt die große Frage. Sehen wir Ronnie O'Sullivan bei der Weltmeisterschaft? Es wurde ja von vielen vermutet, dass er nicht mehr spielt bis zur WM. Aber so langsam stellt sich dann halt auch die Frage, spielt er überhaupt bei der WM?
Ja, ganz genau. Ich meine, da können wir jetzt noch ein bisschen drüber spekulieren. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, also wir wünschen ihm einfach gute Besserung, ne? Und wenn er dann spielt, dann wird er vielen Leuten eine Freude machen. Ist natürlich auch nicht ganz einfach, da jetzt mit so einem Kaltstart reinzugehen. Aber wir wissen auch, dass er sich schon mal monatelang eine Auszeit genommen hatte und dann bei der WM, ja, gar nicht so schlecht performt hat. Also bei Ronnie O'Sullivan muss man mit allem rechnen. Aber jetzt in Hongkong muss man nicht mit ihm rechnen. Stattdessen Hossein Wafai dabei. Und dann geht das jetzt los mit dieser Turnierserie, ja, die... Ja, also mir wirklich nicht am Herzen liegt, weil du hast auch schon gesagt, wir sehen jetzt immer die gleichen Spieler und dann sollen wir uns bei der WM wieder über sie freuen. Also, ja, das ist nicht das, was ich am Snookersport liebe, bin ich auch mal ganz ehrlich. Aber dafür gibt's ja immerhin noch andere schöne Neuigkeiten, die wir am Snookersport lieben. Zum Beispiel nämlich mit der WM, die jetzt stattgefunden hat in Thailand.
Genau, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wollte noch kurz zum Organisatorischen. Ja, also die Players Championship, muss ich sagen, finde ich jetzt noch ganz okay. Tatsächlich so als Turnier der, den World Grand Prix meine ich, noch als Turnier der besten 32 der Saison. Ist auch ein sehr buntes Line-Up. Also wenn man da so reinguckt, da sind noch ein paar dabei, die man jetzt vielleicht nicht so unbedingt erwartet hätte. Und das finde ich eigentlich ganz okay, weil mir da schmerzlich Joe O'Connor jetzt natürlich fehlt nach dem Finaleinzug gestern. Aber die anderen beiden Turniere, also Players Championship und vor allem dann Tour Championship, was dieses Jahr effektiv gesehen einfach mal das komplett identische Turnier ist, da muss man jetzt nicht lange drüber reden. Ich finde das sehr merkwürdig. Ich weiß nicht. Also das ist tatsächlich diese Saison irgendwie ein bisschen unnötig. World Grand Prix beginnt am Dienstag in Hongkong, in der Kai Tak Arena. Kathi hat es schon gesagt, in Hongkong. Und dann werden wir mal gucken, wie das Turnier dann vonstatten geht. Hört ihr dann natürlich hier auch alles bei Total Clearance. Und wie Kathi auch schon gesagt hat, nicht nur in Yushan wurde Snooker gespielt, sondern auch in Thailand bei der World Disability Snooker Championship. Und dort gab es einige Sieger und vor allem überraschend gutes Snooker.
Absolut. Und ich meine, was für ein Moment für Disability Snooker. Das ist ja auch was im Aufbau sich befindet seit Jahren und Jahren. Es sind immer wieder Fortschritte zu sehen. Wir hatten das große Turnier in Rüsselsheim, ein erstes offizielles Turnier in Deutschland in der Hinsicht. Das kommt auch wieder, auch wahrscheinlich im August, glaube ich, diesen Jahres. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen in Rüsselsheim. Nicht nur, möchte ich sagen, für die Exhibition mit Neil Robertson, die im Mai bevorsteht. Also wer da noch keine Tickets hat, auf geht's. VIP ist schon ausverkauft, aber man kann auch normale Tickets kaufen. An der Stelle meine herzliche Empfehlung. Ich bin da auch vor Ort und das, also näher kann man dem Neil Robertson als Fan eigentlich nicht kommen, wenn der mal Snooker spielt. Ab nach Rüsselsheim. Aber eben auch ab nach Rüsselsheim zum nächsten World Disability Billiards and Snooker Turnier oder besser gesagt Snooker in unserem Fall. Was da aufgezogen wird, auch wieder von Matt Heward, das ist ein Traum. Und jetzt haben sie eine WM gemacht in Thailand. Ja, also wunderbar, Thailand ja auch so ein Lieblingsgastgeberland für Snooker-Events. Denn da fühlen sich alle wohl, ne? Das hat so ein Urlaubsflair und da wird sich auch super um die SpielerInnen gekümmert. Und ich finde das so, so schön, dass eben World Disability Snooker jetzt auch in den Genuss kommt, dort ein Turnier austragen zu dürfen. Und also die Bilder sprechen eigentlich Bände, ne? Alle haben da richtig viel Spaß und es wird sehr, sehr gutes Snooker gespielt. Auf, finde ich, beeindruckendste Art und Weise. Und in verschiedenen Kategorien gibt es jetzt dementsprechend verschiedene Weltmeister. Wir haben zum Beispiel natürlich, möchte man ja fast sagen, auch einen britischen ersten Weltmeister hier in Disability Snooker, den Carl Gibson. Aber, und das darf man nicht vergessen, Disability Snooker ist auch sehr international besetzt. Ja. Wir haben jemanden aus Thailand, der gewonnen hat, Surasit Loisaratrakul. Wir haben einen isländischen Weltmeister, einen belgischen Weltmeister. Also das ist eine super bunte Community. Und ja, auch dafür wirklich sollten wir irgendwie das noch besser hinbekommen, Werbung zu machen. ich habe immer das Gefühl, dass ihr Sport super vielen Leuten da super viel bedeutet und dass man im Snooker auf kreative Art und Weise da in einer tollen Community spielen kann und zwar kompetitiv, ne? Nicht nur so ein bisschen hier Bälle rumschubsen, sondern richtig kompetitiv mit Ehrgeiz, mit Ambitionen, wie bei den Jungs und Mädels auf der Profitour eben auch. Und das ist absolut fördernswert und sehenswert. Und die Entwicklung begrüßen wir natürlich auch. Und ja, also in dem Sinne machen wir alle gemeinsam Werbung für World Disability Snooker. Weil es ist ein tolles Event und das Wachstum in der Sparte ist phänomenal.
Absolut. Und genau, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also auch mal abseits der absoluten Profikanäle mal hier und da reinschauen. Und ja, jetzt geht's wie gesagt im Snooker weiter mit dem World Grand Prix, aber auch mit der Europameisterschaft. Da werden wir auch natürlich noch drauf schauen. Und ihr verpasst davon nichts, wenn ihr hier bei Total Clearance dranbleibt. Das war's von uns mit den World Open in Yushan. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.